Diese Folge wird dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da.
Es gibt auch wieder so eine Sache, die mich bei Avatar nicht loslässt, okay? Sagt mir den Namen einer einzigen anderen Figur außer Jake Sully. Wie aus der Pistole, komm schon.
Neytiri.
Ronal.
Hätte ich schon unter Folter nicht sagen können.
Sag mal, Marco und Laura, Avatar, Fire and Ash geht ja fast 3,5 Stunden. Habt ihr eigentlich Probleme damit, wenn Filme Überlänge haben, oder macht euch das nichts aus?
Marco, möchtest du zuerst antworten?
Es macht mir ehrlich gesagt nichts aus, wenn es der Film hergibt. Also keiner beschwert sich bei Herr der Ringe. Alle gucken sich statt die Kinofassung, die eigentliche Filmfassung ist, wo der Peter Jackson sagt, man soll sie sehen. Alle gucken den Extended Cut. Alle haben anscheinend noch eine Stunde länger Zeit. Es kommt auf den Film an. Wenn er eskapistisch genug ist, wenn er dich nicht verliert, wenn er dir die 5 Millionen Enden gibt, die du brauchst für den dritten Teil Herr der Ringe, dann ist das halt so. Und daran wurde ich bei Avatar nochmal erinnert, weil er ist so ein bisschen wie The Batman, dass er so Graphic Novel-mäßig sehr in Kapitel unterteilt ist, ohne dir Kapitel vorne ranzustellen. Und trotzdem hast du nach 3,5 Stunden das Gefühl, das ist aber weder ein rundes Ende, noch ein To Be Continued, noch ein Abschluss der Saga. Und das ist unbefriedigend. Und das mag ich nicht an 3,5 Stunden Film.
Ja, genau das wollte ich eigentlich auch sagen. Nämlich, das ist so mein zweiter Punkt, kommt natürlich auf den Film an. Laura, wie ist es denn bei dir? Hältst du es auch gerne mal länger vor der Leinwand, vor dem Bildschirm aus?
Ja, vom Prinzip her total, weil ich bin ja erstmal total die Serienguckerin. Und wenn du so eine Staffel schaust, dann bist du ja auch bei 6 Stunden manchmal, wenn das jetzt so Halbstundenfolgen sind oder manchmal auch länger. Und damit habe ich ja auch kein Problem. Also ich habe kein Problem damit, wenn sich die Geschichte trägt irgendwie über 3,5 Stunden, über 4 Stunden. Ich finde, es ist natürlich nochmal was anderes, wenn du zu Hause sitzt und das machst oder ob du im Kino sitzt. Wenn du im Kino sitzt, dann ist es schon so, dass ich glaube, was mich am meisten am Kino dann nervt, ist, wenn so Pausen eingelegt werden. Weil das bringt mich dann so raus. Das bringt mich mehr raus, als wenn ich zu Hause mal in die Küche gehe. Wisst ihr, was ich meine? So 20 Minuten irgendwie und dann sehen wir uns jetzt gleich wieder und dann gehen alle aufs Klo und du stehst in der Schlange und auf einmal bist du so raus aus dem Geschehen. Mag ich nicht. Dann lieber durchziehen.
So ja, wie bei Avatar, Fire and Ash. Da gab es nämlich bei uns zumindest in der Presseverführung auch keine Pause.
Nee, bei uns auch nicht.
Cameron will ja, dass du pinkeln gehst. Das sagt er ja. Dann guck ihn halt nochmal. Du guckst ihn doch nochmal, dann geh doch pinkeln. So, das hat er ja gesagt. Also er weiß, wie er sein Geld wieder reinholt. Ich bin da ganz bei Laura. Außer es ist ein Filmmarathon natürlich. Dann ist die Pause zwischen den Filmen ist schon nötig, um sich zu erfrischen und alles. Aber dann ist es auch immer so eine schöne Pause, wenn man mit den Leuten über das Gesehene, über den Teil davor gerade so schön reden kann. Also gerade bei Herr der Ringe ist wieder Musterbeispiel. Aber das geht halt nicht bei einer Pause. Bei einer Pause kannst du so einen Zwischenstand abfragen. Ja, wie findest du ihn bis jetzt? Oh ja, mal gucken, wie er nach der Pause, wie es nach der Pause ist. Ja. Ne? Also das ist doch blöd. Also ich bin ganz bei Laura. Man kann auch mal 5 Minuten von einem Film verpassen. Wenn er gut genug ist, schaut man eh nochmal.
Genau, das ist, also ich glaube, da habt ihr das genauso zusammengefasst, wie ich das auch empfinde. Es kommt natürlich auch immer aufs Kino an, wenn wir jetzt über Kinofilme reden. Bei Blade Runner 2049 zum Beispiel habe ich in einem etwas älteren Kino mit schon abgesessenen Sesseln gesehen. Und da habe ich meinen Hintern nach fast 3 Stunden aber ordentlich gemerkt. Wobei, der geht ja gar nicht 3 Stunden, der geht ja nur 2 Stunden. Nur 2 Stunden 45. Aber jetzt hier bei Avatar Fire and Ash, das hast du jetzt natürlich schon so ein bisschen vorweggenommen, so schon fast so fazitmäßig. Da habe ich es nicht gemerkt. Aber da kommen wir jetzt bestimmt auch noch später drauf zu sprechen. Und damit herzlich willkommen zur letzten Folge 2025 von Die Quadrataugen, eurem Podcast für Film und Serien, powered by Vodafone. Und diese letzte Folge des Jahres beschließen wir passend mit dem fulminantesten Film des Jahres, Avatar Fire and Ash, seit dieser Woche in den Kinos. In diesem Film müssen sich die Na'vi um Jake und Neytiri nicht nur mit den Menschen herumschlagen, so wie wir das ja schon kennen. Diesmal sind mit dem Mangman-Clan auch einige Na'vi auf der Seite der Bösen. Rechtfertigt der Film seine Laufzeit oder sind uns währenddessen die Füße eingeschlafen? Darüber diskutieren wir in dieser Folge. Wir, das sind Laura Samide, unsere Drehbuchexpertin. Hallo Laura.
Hi Fabian.
Marco Risch, YouTuber und Experte für alles Nerdige. Hi Marco.
Hallo.
Und ich, Fabian Douglas, Moderator von Die Quadrataugen und GigaTV Mag. Bevor wir aber wieder nach Pandora zurückkehren, erstmal ein wenig Werbung. Ohne Smartphone geht heute kaum noch was. Weil neue Handys aber immer teurer werden, wollen viele Menschen ihr Smartphone länger nutzen. Aber was, wenn der Akku nachlässt oder das Handy repariert werden muss? Genau hier setzt Vodafone mit dem neuen 5-Jahres-Versprechen an. Nach Ablauf der regulären Herstellergarantie verlängert Vodafone die Garantie auf bis zu 5 Jahre. Außerdem bietet Vodafone einen kostenlosen Akkutausch an, sobald die Batteriekapazität unter 80% sinkt. Dies gilt für viele Tarife, wenn ihr gleichzeitig ein Smartphone mit Ratenzahlung kauft. Dadurch könnt ihr euer Smartphone deutlich länger sorgenfrei nutzen. Also von jetzt an ist in allen Tarifen ab Gigamobil M und Gigamobil Young M das Rundum-Sorglos-Paket automatisch und kostenlos enthalten. Mehr Infos zum 5-Jahres-Versprechen findet ihr in den Shownotes. Zurück zu Avatar Fire and Ash. Wie immer gibt's am Anfang keine Spoiler. Wenn wir zum Spoiler-Teil kommen, warnen wir euch natürlich nochmal vor. Ja, also der dritte Teil von Avatar, der soll rund 400 Millionen US-Dollar gekostet haben und wäre damit einer der teuersten Filme aller Zeiten. Da fragt sich natürlich immer so ein bisschen der schwäbische Teil bei mir, ist es das denn wert? Beziehungsweise der schottische Teil. Weiß ich, Marco, saßt du im Kino und hast du gedacht so, ja, das sind 400 Millionen, die ich gerade auf der Leinwand sehe?
Ja, das schon. Also ich finde, das sieht man ja, weil die Effekte, weißt du, als ich den Trailer gesehen habe, habe ich gedacht, mein Gott, das sieht so sehr aus wie ein Videospiel Cinematic. Das tut mir bei dem Film mehr weh als bei den anderen beiden. Und mit einem Film, weißt du, nach einer Stunde hat er dich gebrochen und du siehst keine Computereffekte mehr. Du siehst einfach nur noch diese Welt, die sich James Cameron da ausgemalt hat. Und es gibt eine Sache, die hat mich in dem Film nicht losgelassen. Einen Gedanken, den ich dann irgendwann, der sich richtig verfestigt hat bei mir. Und ich mache das jetzt so Inception-mäßig bei euch, okay? Es gibt so einen Filmwissenschaftler, der hat mal über die Sergio Leone-Filme gesprochen und vor allem über The Good, The Bad and The Ugly und hat was sehr Interessantes gesagt, wie Sergio Leone inszeniert. Sergio Leone inszeniert jede Szene so, als sei sie die wichtigste des Films. So, ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei dahingestellt, ne? Also es hat auch seine schlechten Seiten, weil sowas wie The Good, The Bad and The Ugly war auch so ein riesiges Schnittmonster. Und es gibt ja verschiedene Versionen und so weiter und so fort. Aber so behandelt er jede Szene. Und ich hatte bei James Cameron, bei Avatar 3, bei jedem Dialog das Gefühl, er inszeniert das, als sei das der wichtigste Dialog des Films. Jeder ist ein bisschen zu theatralisch, jeder ist zu wichtig für die Handlung. Das ist jetzt der Character-Moment, aber du hast einen nach dem anderen, bei jedem Dialog. Und das fand ich anstrengend dann über diese 3 Stunden hinweg. Aber da siehst du auch das Geld. Weil wer so viel Zeit für immer wieder den wichtigsten Dialog verwenden kann und mir gefühlt 10 Enden alle 30 Minuten erzählt, der hat zu viel Geld, der kann zu viel machen, der hat zu viel Freiheit, der ist nicht mehr so beschränkt, wie es damals bei Aliens war, wo er mit seinem Budget haushalten musste und 3 Millionen Tricks angewendet hat, um irgendwie diese 100 Minuten vollzukriegen, sondern nein, wir sind in einer anderen Zeit angekommen, in der der allmächtige James Cameron machen kann, was er will, im Guten wie im Schlechten.
Ich habe ja die Frage absichtlich ein bisschen vage gestellt, dass man sie so und so interpretieren kann. Ich frage jetzt noch mal ein bisschen vager an dich, Laura. Wie ist es denn bei dir? Findest du, dass der Film diese 400 oder über 400 Millionen US-Dollar wirklich wert ist?
Das ist schon Geld, ne?
Das ist schon viel.
Wir könnten auch den Hunger der Welt bekämpfen damit.
Ja. Ich finde wenn man die Frage stellt, müsste man eigentlich grundsätzlich immer die Frage stellen, okay, wie viel sollte überhaupt ein Kinofilm wert sein? Also ich mache da jetzt weil du mich zu breit fragst, dann mache ich eine philosophische Abhandlung darüber. weil ich mir halt dann so denke, ja, es kostet halt das, was es kostet. Und wenn du als Regisseur oder Regisseurin eine Vision hast, dann willst du halt irgendwie genau das irgendwie haben. Und dann hat es halt einen bestimmten Price-Tag so, ne? Ich frage mich dann halt eher, ist die Vision es wert, auf die Leinwand gebracht zu werden, ja oder nein? Weil wenn die Antwort auf die Frage ja ist, dann kostet es halt so viel, wie es kostet. Weißt du, was ich meine?
Ja, das ist aber so ein Problem, das treibt uns ja schon seit dem allerersten Avatar um. Ist es wirklich, also gibt ja viele, die diese Welt wirklich unfassbar cool finden und dann gibt's wieder andere, die sagen, naja, das ist im Prinzip Pocahontas, nur mit blau angemalten Menschen. Ich kann so ein bisschen beide Seiten verstehen, aber 400 Millionen US-Dollar ist halt schon mal eine echte Hausnummer.
Man kann das natürlich auch kapitalistisch sehen. Wenn es genug Leute gibt, die dafür bereit sind zu zahlen, ist es das auch wert. Also wenn du das Wort wert schon bewusst benutzt, dann denkt man jetzt mal super kapitalistisch. Aber wie James Cameron jetzt bei dem dritten Teil gesagt hat, it costed a shit ton of money oder shitload of money, hat er, glaube ich, gesagt. And it has to make two shitloads of money. So, da bin ich halt gespannt, ob wir da noch mal hinkommen bei 400 Millionen Produktionskosten.
Ja, da wollte ich später noch drauf zu sprechen kommen. Vielleicht auch noch mal so ein bisschen so ein paar Zahlen, so warum, also so, das ist dann irgendwann schon so absurd hoch, da fragt man sich natürlich auch so ein bisschen, warum. Zum einen liegt es halt daran, da haben angeblich rund 1500 Crewmitglieder dran gearbeitet. Die wollen natürlich alle bezahlt werden. Und dann sind die Dreharbeiten seit dem Dezember 2020 abgeschlossen. Also die haben 5 Jahre Postproduktion gebraucht. Das ist natürlich auch dementsprechend dann teuer. Und sowas läppert sich halt. Und dann kommt es natürlich noch darauf hinaus, dass der Film eben so lange ist. Das kostet auch nochmal Geld. Also so ganz mit einem Shoestring-Budget, wie man so auf Englisch sagt, ganz billig geht's nicht. Und ich glaube, das macht dann James Cameron auch nicht mehr.
Man muss aber dazu sagen, wie bei so vielen dieser super, super teuren Filmen, wenn ich jetzt an Avengers Endgame und so denke, ne, also bei Avengers Endgame sieht man noch weniger das Geld, aber das liegt ja auch oft daran, dass diese Budgetzahlen so ein bisschen verschwimmen. Die sind ja eh nicht offiziell, aber die verschwimmen, weil du 2 Teile hintereinander gedreht hast. Die haben vor 5 Jahren ja nicht hineingedreht, die haben den 2. auch gedreht, haben beides gedreht. Und bei Avengers und Infinity War ist dasselbe. Und komischerweise hat dann der 3. immer deutlich mehr gekostet als der 2. Also ich frage mich, ob das irgend so ein Abschreibungsding ist. Ich habe keine Ahnung, aber so ist es ja meistens dann bei diesen super Blockbustern, die hintereinander gedreht werden.
Das könnte tatsächlich so sein. Du hast es jetzt gerade schon gesagt mit dem 2. Teil, dass die 2 Teile gedreht haben. Das ist natürlich, hängt das mit The Way of Water, mit dem Vorgänger zusammen. Und auch inhaltlich, also Avatar Fire and Ash knüpft direkt an den Vorgänger an. Jakes Familie trauert immer noch um Neteyam, der ja im Vorgängerfilm von Quaritch erschossen wurde. Und weil Quaritch immer noch auf der Jagd nach Jake und seinem Sohn Spider ist, soll Spider zurück zu den übrig gebliebenen Menschen unterkommen, die bei den Omatikaya leben. Was Jake und Co. aber nicht wissen, Quaritch hat sich Hilfe beim Aschevolk geholt, einem Navi-Stamm, der sich von Awa losgesagt hat. Und ich finde, das ist auch so, also das sieht man dann ja auch im Namen, ne? Avatar Fire and Ash, das ist natürlich angelehnt an das Aschevolk. Und für mich korrigiert der Film hier tatsächlich auch so einen der Kritikpunkte, einen der großen Kritikpunkte, die ich an den Vorgängerfilmen hatte, nämlich diese Verherrlichung von Naturvölkern, wir so als bisschen naive Industrienation. Wir denken, ja, wenn wir nur alle zur Natur zurückkehren und so wie die Native Americans leben, dann ist alles gut, dann Friede, Freude, Eierkuchen. Aber wenn man sich halt dann mal mit den Naturvölkern wirklich mal auseinandersetzt, das Leben war schon ziemlich brutal bei denen und es hat natürlich auch die abgefärbt. Insofern fand ich das jetzt eigentlich mal ganz erfrischend, dass es tatsächlich auch mal Navi gibt, die böse sind, in Anführungszeichen böse. Wie hat denn euch der neue Stamm unter der Anführerin von Warang gefallen? Marco, möchtest du mal anfangen?
Ich habe mich über die Anführungszeichen gerade gewundert, weil so viel mehrdimensional war der Stamm jetzt nicht. Also sie waren schon einfach nur badass böse, oder? Oder sehe ich das jetzt gerade falsch?
Naja, du kannst natürlich schon ein bisschen verstehen, wo die herkommen. Also die haben sich halt bewusst von Awa abgeschnitten, weil sie, ich weiß nicht, ob ich das erzählen darf, ich erzähle es einfach, weil es gab halt eine Naturkatastrophe und sie fühlen sich halt von der Naturgöttin des Planeten verlassen. Und dann waren die so, ja, dann fuck it all. Und wenn man, vielleicht ist das ja tatsächlich so in der Welt, wenn du dich halt von Awa abkapselst, dann fühlst du dich nicht mehr so von den anderen, mit der Natur verbunden, fühlst du dich nicht mit den anderen Völkern verbunden. Und es ist natürlich einfacher, jetzt werde ich wieder philosophisch, es ist natürlich einfacher, gegen jemanden Gewalt zu üben, wenn du diese Person oder wenn du diejenigen so entmenschlichst. Also, und vielleicht ist das so einer der Gründe, warum die tatsächlich so böse sind.
Ja, aber sie bringen ja nicht Awa dann um, sondern unschuldige andere Navi, und zwar auch selbst Kinder. Also ich sehe da jetzt keine Mehrdimensionalität da jetzt. Also es ist einfach badass böse und batshit crazy. So werden sie auch noch dargestellt. Also man hätte es ja mehrdimensionaler machen können, aber ich finde, das sind sie halt nicht. Und auch getrieben von Lust und so weiter wird sie auch noch dargestellt, die Oberbösewichtin. Naja. Was ich interessant fand, ist, bei dem Einstieg, du hast es jetzt ja nochmal gesagt, dass es direkt anschließt. Man ahnt gar nicht, wie sehr es direkt anschließt. Es gibt keinen Recap, nichts. James Cameron geht fest davon aus, dass er noch genau weiß, was im 2. Teil passiert ist. Und ich schätze es, dass es keine krassen Exposition-Dump-Dialoge gibt, Es gibt höchstens mal so ganz kleine Exposition-Nebensätze, die höchstens so die Erinnerung rufen, ah ja, da war ja was. Ah, da war ja doch ein Kind, das jetzt nicht mehr da sein kann. Ah ja, ah ja, ah ja. So, aber das war's, ne? Also weiter geht's. Eigentlich finde ich super ballsy. Es ist nur ausgerechnet bei Avatar. Es gibt auch wieder so eine Sache, die mich bei Avatar nicht loslässt, okay? Sagt mir den Namen einer einzigen anderen Figur außer Jake Sully. Wie aus der Pistole, komm schon.
Netiri. Ronal.
Hätte ich schon unter Folter nicht sagen können.
Loak. Aber das weiß ich auch nur deswegen. Ich habe mir natürlich, bevor ich ins Kino gegangen bin, habe ich mir wirklich alle Namen einmal aufgeschrieben und so mit Familienverbindung. Wer waren das jetzt eigentlich? Denn du hast vollkommen recht. Also der Film wirft uns da wirklich ein Shitload an Namen vor.
Aber das ist auch irrelevant, finde ich.
Okay, ja, das kommt natürlich noch hinzu. Ich meine, du checkst natürlich schon, wer sind die, in welcher Beziehung stehen die zueinander? Und ich glaube, ich habe es im letzten Podcast zu Avatar 2 gesagt. Gott sei Dank ist dieses eine Kind gestorben, weil das war halt so überflüssig. Jetzt hast du halt nur einen Sohn, eine Tochter und halt Kiri.
Deshalb gab's den, ja.
Ja, es war in ihm angelegt, ehrlich gesagt. Das war der Mustersohn, der gar keine Konflikte hat und gar keine Probleme. Den brauchen wir für die Story nicht, weil wir haben genug andere Figuren, die Probleme haben. Und dann war er nur, ja, der MacGuffin, der musste weggetötet werden, damit die anderen einen Grund haben zu tun, was sie tun.
Das würde mich eigentlich schon zu meiner nächsten Frage führen, aber ich möchte dich jetzt nicht übergehen, Laura. Hast du noch irgendwie Gefühle dem Aschevolk gegenüber? Oder fandest du die genauso eindimensional wie Marco?
Ich fand die auch eindimensional. Ich meine, ich hatte schon meinen Spaß irgendwie mit Warang so. Also weil die halt so, die ist halt irgendwie sehr da und sehr expressionistisch. Und das hat auf jeden Fall den Film irgendwie entertainiger gemacht. Ich habe auch nicht ganz verstanden, warum es scheinbar nur bei dem Ash-Volk zu einer Sexualisierung kommen muss von den Charakteren. Weil Sex in dem Fall dann scheinbar auch irgendwie ein böser Trait ist, weil alle anderen werden nämlich nur durch die unbefleckte Empfängnis weiter geboren. Also es ist irgendwie, also es ist total wild irgendwie so, ne? Also wenn du dir das nochmal so vorstellst und vor allen Dingen, also ich finde, es geht aber auch in sowas rein, was sowieso bei Avatar immer, finde ich, super interessant ist, wenn ihr mal so drauf achtet, wie überhaupt Weiblichkeit in dem Film dargestellt wird, weil Weiblichkeit ist ja total eng verknüpft mit der Natur, weil Awa ist ja auch weiblich. Die Frauen sind, also die weiblichen Figuren, die sind alle sehr viel näher mit der Natur irgendwo verbunden als die männlichen Figuren. Oder die können das noch besser lesen oder sind irgendwie, haben nochmal eine andere intuitive Connection damit. Und dann wird natürlich bei Warang genau das irgendwie so gekappt. Und das soll dann eben so, dadurch kommt so eine Brutalität irgendwie auch zustande, weil man ja eigentlich von den weiblichen Figuren auch immer so erwartet hat, dass sie halt irgendeine intuitive Empathie mitbringen. Und das hat sie ja überhaupt gar nicht. Deshalb fand ich es einerseits spannend, auf der anderen Seite finde ich es halt bei allen weiblichen Figuren irgendwann auch so ein bisschen eindimensional. Also weil eben, wenn ihr jetzt mal so drauf achtet, also alle Figuren machen natürlich irgendwann mal, aber die Frauen schon sehr viel mehr, weil sie halt natürlich wilder sind so und sind halt mehr mit der Natur so connected. Und vor allen Dingen, was ich auch mega interessant finde, ist, dass alle Frauen sich immer erstmal hassen.
Ja, das, ich kann ja auch nicht mehr sagen, woran das genau liegt, dass Netiri und die Figur von Kate Winslet, warum die sich nicht ausstehen können.
Ronal, aber das weiß ich auch nur, weil ich es gerade gesehen habe.
Naja, und aber nicht nur das. Es gibt ja auch zwischen den Vätern und den Söhnen gibt es dann immer irgendwie so Pro-Momente, ne? Aber zwischen den Müttern und den Töchtern dann ganz oft kommt immer ein Konflikt mit rein, so. Mhm. Und du hast zwar die Konflikte natürlich auch zwischen den Vätern und den Söhnen angelegt, aber die Konflikte der Mütter mit den Töchtern lassen sich schlechter auflösen. Weil bei den Jungs, dann geht's ganz oft darum irgendwie so, ja, du vertraust mir halt nicht und wir müssen das jetzt irgendwie lernen, dass wir irgendwie sozusagen dieses Vertrauen aufbauen. Bei den Frauen gibt es irgendwie immer einen Konflikt, der irgendwie so ungreifbar ist, weil es halt ganz viel mit Natur zu tun hat. Und das ist dann immer so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, also es ist so eine Verklärung irgendwo, die ich manchmal zu eindimensional finde, weil ich mir da würde ich mir halt wünschen, okay, gib mir doch mal ein bisschen mehr, also gib mir mal ein bisschen mehr Layers irgendwie so, mehr Ebenen.
Ja. Avatar war halt schon auch immer so eine männlich erzählte Geschichte, ne? Du hast halt mit Jake Sully im ersten Teil halt einen Mann, der da in diese fremde Kultur reinkommt. Und das war halt auch im zweiten Teil so, dass er halt zwei Söhne hat, dann und noch mit Spider eigentlich im Prinzip drei Söhne, die schon relativ wichtig für die Geschichte sind. Es war schon immer so eine männlich erzählte Geschichte, Avatar.
Ja, und also und nicht nur männlich, also ich meine, da kommt noch dazu, ne, also die Connection dann irgendwie so, wir sind alle irgendwie, nicht alle, aber wir sind Marines, so, dann kommt das irgendwie auch noch so als unten drunter rein, als Wertekodex, der da irgendwie mit so reingespielt wird. Und demgegenüber wird dann halt ganz oft eben ja dieses wilde Weibliche dann irgendwie gesetzt, ne? Weil die Frauen das schon, die haben eine Connection zur Natur und die wissen das dann halt anders und die müssen den Männern dann beibringen, dass man halt sich erst mit der Natur verbinden muss, um dann wirklich irgendwie Sachen so richtig zu durchdringen.
Jetzt hast du schon die Figurenkonstellation so ein bisschen angesprochen und James Cameron verspricht ja für Teil 3, wir tauchen tiefer in das Herz und die Seele der Figuren ein. Deswegen vermute ich, haben er und seine AutorInnen viele Spannungen in die Figurenkonstellation hineingeschrieben. Also Jake und Neytiri haben so ihre Probleme. Neytiri hasst Spider seit dem zweiten Teil. Jake macht seinen Sohn Loak für den Tod von Tame verantwortlich. Und so weiter und so fort, was natürlich auch dann für viele Szenen, so für viele Dialoge genutzt wird. Also ich, Marco, hattest du da so eine Figurenkonstellation, die dir besonders gut gefallen hat?
Also mich stört eher, dass ich total mich an der Figurenkonstellation aufhängen muss, weil es sind wirklich tausend Subplots anhand der Figurenkonstellation. Und ich kann gar nicht, ich glaube, man dürfte kein Trinkspiel draus machen, wie oft jemand gefangen genommen und wieder befreit wird. Also dann geht's nicht gut aus. Also das ist ganz schwierig. Also die Lieblingsfigurenkonstellation. Ich glaube, was schauspielerisch immer am interessantesten ist, wenn Stephen Langs Marine, dessen Name mir schon wieder entfallen ist, irgendwas mit Miles? Quaritch.
Miles Quaritch, ja.
Ja, also seine Dialoge sind immer mit die interessantesten, weil er ja als Bösewicht ein bisschen mehrdimensionaler geworden ist, als er es im ersten Teil war. Also durch den zweiten Teil, im dritten wird das ein bisschen fortgeführt. Es ist jetzt kein Shakespeare, aber es ist trotzdem interessant, ihn mal mit seinem Sohn oder so zu sehen. Wobei umgekehrt, Spider ist ja quasi der Cosplay-Tarzan dieser Geschichte. Das ist echt komisch. Also der hat aber auch, der sagt auch Sätze, die kann sich nur ein 60-jähriger Mann ausgedacht haben, der glaubt, dass die Jugend von heute so redet. Kann
Ey,
das sein?
Bro, was meinst du damit,
Ey,
Bro?
Bro, 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 ich meine, okay. Also wenn ich an der Bushaltestelle genau hinhöre, klingt das teilweise ähnlich, aber die sind auch nicht auf einem anderen Planeten aufgewachsen mit ganz vielen Navi. Also ich verstehe das nicht, wo das herkommt. Ich glaube, wenn man wirklich mit der Lupe auf Terminator 2 schaut, dann hätte man das bei John Connor schon ahnen können, dass wenn er 30 Jahre später immer noch Filme mit Kindern macht, dass die dann immer noch so reden, bloß ein bisschen modernisierter, aber inhaltlich ist es dasselbe. Vielleicht liegt es auch daran. Aber ich finde, Spider ist schon so eine sehr distracting Figur gewesen. Und das Charmanteste war eigentlich noch, wie die offensichtlich viel zu alt klingende Sigourney Weaver immer wieder Monkey Boy zu ihm sagt. Wobei sie Schauspieler,
Das
ich
fand
mochte
ich.
Sigourney Weaver super.
Ja, wobei, das fand ich irgendwie, also da merkte man irgendwie trotz CGI und allem, dass es halt irgendwie gar nicht matcht. So. Also,
Es
das ist
gibt Szenen mit
wirklich.
älteren Navi und sie klingt am ältesten mit
Ja.
Abstand.
Ja,
Das
total.
kann doch. Hätte ich das nicht ein bisschen höher pitchen können? Also, ist doch okay, dass Sigourney Weaver das spielt. Ich finde das immer noch so uncanny faszinierend, wie sehr auch ihr Avatar aussieht wie die junge Sigourney Weaver. Das ist uncanny faszinierend, aber auch uncanny. Es ist so, irgendwie komisch. Und dann hörst du die Stimme dazu, das ist dann too much.
Laura, du bist ja unsere Drehbuchexpertin. Wie findest denn du das, wenn jetzt diese Figurenkonstellationen so, ja, in Anführungszeichen künstlich mit Spannung aufgeladen werden, damit sich da die Figuren ordentlich reiben? Hat das für dich so auf der Leinwand funktioniert oder war dir das zu sehr herbeigeschrieben?
Ich meine, wenn der, du brauchst ja immer irgendwie Spannung und brauchst ja Reibung, um so eine Geschichte irgendwie voranzubringen, ne? Ich finde, in manchen Konstellationen hat das für mich gut funktioniert, in manchen Konstellationen hat das nicht so gut funktioniert und war so ein bisschen mehr eine Behauptung. Aber durch die Bank weg, fand ich, vieles war schon im zweiten Teil angelegt, was jetzt irgendwie sozusagen geerntet worden ist. Dementsprechend war ich okay mit dem meisten, was da passiert ist. Also ich habe jetzt nichts, also wir sind ja noch im spoilerfreien Teil, genau. Ich habe jetzt nichts, was sich da irgendwie so konkret, also was ich so ein, jetzt als generelles Urteil sagen würde, irgendwie, nee, das ist jetzt irgendwie zu sehr an den Haaren herbeigezogen gewesen.
Das ist eben auch das, was mich so ein bisschen bei der Stange gehalten hat tatsächlich. Und da können wir jetzt zum Zwischenfazit kommen, bevor wir zum Spoiler-Part kommen. Ist denn Avatar 3 die Wartezeit und die Überlänge wert? Marco, du warst jetzt schon in den Zwischentönen und nicht nur in den Zwischentönen sehr kritisch. Wie würdest du denn diese Frage beantworten?
Naja, also wenn du jetzt fragst, wert, dann sage ich, naja, also so geil war es jetzt nicht dafür, dass ich so lange gewartet habe und so weiter und so fort. Aber ich habe ja eigentlich auch gar nicht gewartet. Ich war vom zweiten technisch einfach mehr beeindruckt. Also ich war ein ganz großer Advocate für den zweiten Teil, einfach nur wegen den Tauchsequenzen und wie viel Liebe auch das Meer inszeniert wird. Man sieht da, was James Cameron da auch an Zeit dafür aufgewendet hat. Also auch fast mit einer subjektiven ins Wasser springen und du tauchst da 10 Minuten lang auf einem anderen Planeten. Das war für mich absolut mindblowing und dramaturgisch mag der erste runter gewesen sein, aber der zweite hat mich aus dem Kino gespült, aber in einem positiven Sinne. Und das fand ich alles sehr enttäuschend dann beim dritten, weil selbst da die Tauchsequenzen, und es gibt viele, die haben nicht mehr diesen Impact. Das liegt nicht nur daran, weil ich es schon mal gesehen habe, sondern weil sie auch nicht mehr so inszeniert sind. Sie sind ohne diesen Awe inszeniert, sondern sie sind nur noch Mittel zum Zweck. Jemand muss von A nach B, das ist dann im Zweifelsfall im Wasser, irgendwas passiert unter Wasser, U-Boote und sowas, dann musste man halt da auch ins Wasser. Aber da ist nicht mehr diese Faszination und diese Greifbarkeit, diese Natürlichkeit, die so außerirdisch faszinierend war wie im zweiten. Das fehlt dem dritten. Der dritte ist trotzdem also dafür, dass er 3,5 Stunden geht, hat er mich auch nicht so sehr gelangweilt. Ich habe nicht wirklich auf die Uhr geschaut, außer so, um mir zwischendrin aufzuschreiben, nach 1 Stunde passiert das. Also so filmkritikermäßig ins Notizbuch. Aber ich habe sonst nicht groß auf die Uhr geschaut, weil es immer noch sehr eskapistisch ist. Und ich mag es auch, dass es so anschließt an den zweiten, dass es mich nicht mit Exposition-Dumping ertränkt, sondern es richtet sich halt noch mehr an Fans, als ich es bin. Ich mag die Avatar-Filme als Achterbahnfahrt im Kino. Und das würde ich auch dem dritten zugestehen, weil es halt dir Bilder liefert, die du sonst nicht kriegst. Auf dem flachen Fernseher darfst du es nicht schauen, dann ist es wirklich nicht besser als eine Videospiel-Zwischensequenz. Aber als Kino ist es durchaus immer noch ein Erlebnis, aber ich möchte behaupten, der dritte ist nicht mehr so ein Erlebnis wie die anderen beiden. Und das liegt sowohl daran, dass es dieses Awe nicht mehr gibt, der Technik, als auch dieses, was ich schon gesagt habe, dass es einfach 3 Millionen Subplots gibt, von die bei 3,5 Stunden Film nicht zu einem befriedigenden, richtigen Ende kommen, sondern gefühlt ist wieder ein Subplot vorbei. Und ich habe schon fast erwartet, dass noch was kommt. Ich habe wirklich gedacht, es kommt noch mal so ein Kapitel. Du hast immer so Kapitel. Das ist das Reisekapitel, das ist das Fluchtkapitel, das ist das die Stadtkapitel und so weiter, ohne jetzt zu spoilern. Und es ist nur ein Kapitel zu Ende gegangen. Du merkst, dass er noch 4 und 5 machen will, Avatar. Aber erstmal gucken, wie der dritte performt. Jetzt hast du noch so ein Damoklesschwert über dem dritten Avatar-Teil. Das ist ja echt komisch.
Ich glaube, was halt auch so ein bisschen das Problem ist, also es ist ja kein Geheimnis, wie das Ganze gefilmt wird mit diesen Mocap-Suits und so weiter. Und das Feuer, was wir da eben auf der Leinwand sehen, ich bin mir ziemlich sicher, das war alles nicht da. Und dementsprechend ist es natürlich schon krass aufwendig, das so zu animieren, dass es wirklich auch überzeugend wirkt, dass es mit den ganzen Sachen da interagiert und so. Ich glaube, auf einer technischen Ebene ist das komplizierter gewesen, als wir uns das vorstellen können. Aber wir als Laien, oder ich spreche jetzt mal für mich, ich als Laie vergesse sowas gerne. Bei dem zweiten Teil mit dem ganzen Wasser und dem Unterwasser, da konnte ich das schon irgendwie so sehen, so okay, krass, das ist erstens was Neues, das habe ich so noch nie gesehen. Und zweitens, das war bestimmt ganz schön krass zu filmen und aufwendig. Und bei dem dritten Teil vergesse ich das irgendwie. Also, weil Feuer und Explosionen haben wir auch in anderen Actionfilmen so viel gesehen, dass die alle nicht da ist, dass das da sind, dass das alles CGI ist, das vergesse ich dann irgendwann. Und deswegen ist so dieses, was ich so mit dem Wert meine, das ist für mich dann so, rückt so in den Hintergrund und ich bin nicht so beeindruckt, wie ich vom zweiten Teil war. Wie war es denn bei dir, Laura?
Also ich Bin gar nicht so ein großer Fan grundsätzlich von dem ganzen Franchise und dementsprechend fällt für mich der dritte jetzt nicht so raus. Ich finde es immer so interessant, was mein Bauchgefühl ist, bevor ich in diese Filme reingehe. Das war sowohl beim zweiten Teil so als jetzt auch beim dritten Teil, dass ich so denke, uff, okay, jetzt, da muss ich jetzt erstmal wieder durch. So. Das ist jedes Mal mein Bauchgefühl und dann komme ich jedes Mal raus und bin so, das war gar nicht so schlimm.
Ja,
Und
genau so ging es mir auch. Exakt das waren
Avatar,
so
war
meine
ich ein
Gedanken.
Zahnarztbesuch oder was? Das ist ja.
Aber irgendwie ein guter Zahnarztbesuch, wo
Ja,
man dann
ein
so,
guter
boah, bist du schlecht,
Zahnarztbesuch.
ne?
Genau,
Ja.
so. Das ist einfach, das ist alles gut gewesen. Wir hatten, niemand musste bohren, niemand musste irgendwelche, ja, niemand hatte Schmerzen. Also das ist tatsächlich irgendwie bei mir bei Avatar so, weil ich meine, und ich habe natürlich auch die Freunde irgendwie im Freundeskreis, die irgendwie den ersten irgendwie 11-mal im Kino gesehen haben und auch den zweiten irgendwie 7-mal im Kino gesehen haben und so. Wo ich immer so denke, wow, okay. Also offensichtlich spricht da ja was zu euch. Und ich war deshalb irgendwie so, es ist alles fair. So, es gibt Leute, die da total eintauchen können und diesen Eskapismus wirklich irgendwie auch so annehmen und wirklich irgendwie genießen können. Bei mir funktioniert das scheinbar irgendwie bei dem Film jetzt nicht so krass wie bei anderen Film. Aber ja, also ich fand auch den dritten Teil genauso wie den zweiten Teil okay. So, keinen von denen gucke ich mir nochmal an. Also ich habe mir den zweiten auch nicht nochmal angeguckt. Ich weiß nicht, ob ihr den zweiten nochmal geguckt hattet. Nee.
Ich wollte,
Du
to be fair. Ich
wolltest.
hab's nicht mehr. Ich wollte damals, als er noch im Kino lief, nochmal rein, hab's zeitlich nicht geschafft. Und jetzt war ja der Re-Release von einem Monat oder zwei. Und da habe ich es auch nicht geschafft. Da war ja nur eine Woche im Kino. Das ist leider das Problem. Also, ich würde den zweiten gerne wiedersehen, tatsächlich, weil ich diese Wasserszenen so geil finde. Es ist
Ja.
wirklich das Einzige, das schießt mich tot. Das ist das einzige Ding, wofür ich sage, davon will ich reingehen.
Ja.
Und auch Empfehlungen von mir, das wirklich im Dolby Cinema zu sehen. Die haben super 3D. Und 3D ist ja wirklich etwas, was normalerweise die Filmwelt nicht braucht. Es sei denn, du schaust Gravity oder Avatar. Und
Ne, da bin ich halt wirklich auch nicht bei dir, weil ich finde, 3D ist für mich jedes Mal nervig. Ich habe jedes Mal die Situation, dass ich im Kino sitze und dann nach einer Stunde geht mir die Brille auf den Sack, weil ich irgendwie so denke, Alter, warum? Irgendwie, das ist für mich auch so dieses, das, also das, wo wir bei Avatar sowieso sind, ne, dass dieses Videospiel und dass du in dieser CGI-Welt drin bist, das wird für mich durch 3D noch verstärkt, weil du eben genau eigentlich das, was du haben möchtest, nämlich dass du diese Welt genießt, weil diese Welt so überall so unmittelbar ist, verliert für mich durch 3D, weil ich das Gefühl habe, das geht in die Unschärfe rein, ich sehe nicht mehr alles klar, ich kann das gar nicht irgendwie so aufnehmen, wie ich
Hast du
jetzt
Avatar
ein
2D mal geschaut?
Avatar 1?
Egal welchen.
Ich glaube, den ersten, boah, ich weiß das nicht mehr. Ich
Das ist
meine den
ehrlich, aber
ersten.
das wäre nämlich mein Punkt. Das ist ehrlich unschaubar in 2D. Also es
Na,
geht
okay.
gerade so, aber mir fehlt dieses Gefühl, dass was die Filme halt vermitteln, ist ein Gefühl. Und ja, okay, das Eskapistische, das normalerweise bin ich deiner Meinung, die 3D-Brille steht dem Eskapistischen krass im Weg bei
Ja.
Kinofilmen. Und Avatar ist nicht frei davon. Erst recht nicht nach 3 Stunden, wenn du noch anfängt, die Brille zu beschlagen, wenn du eine Brille unter der Brille trägst, so wie ich. Das ist wirklich ein Problem. Aber es ist den Payoff wert, weil dieses Achterbahngefühl, und das habe ich ja wirklich nur ein paar Mal auch in Avatar, weil man gewöhnt sich auch irgendwie zu sehr dran zu schnell. Das hab ich nur mit 3D und anders fehlt mir das und dann weiß ich nicht, warum ich es gucken soll.
Ich weiß nicht, ob
Also.
das das Argument ist, gerade im Moment, wenn du sagst, man kann den gar nicht schauen, wenn er nicht 3D ist, weil dann frage ich
Ja.
mich so, okay, what's the point?
Aber ja, ich sage, 3D ist einer der Points. Das ist so,
Okay.
ohne 3D geht's halt.
Aber
Bei
man muss
dem
doch den Film
sowieso
auch
und bei
drehen. Also
Gravity aber auch. Also Gravity ist für mich ein Musterbeispiel für einen guten 3D-Film und es gibt wenige gute
aber
3D-Filme.
Gravity kannst du dir auch in 2D anschauen.
Dann ist immer noch ein guter Film, aber in 3D hätte ich fast gekotzt im Kino. So, das ist halt so, wow, sowas habe ich ja noch nie erlebt, erst recht nicht in Avatar. Und daher kommen die ganzen Oscars. Also wer 2D Gravity jetzt nachholt, fragt sich doch, hä, warum hat der Film so viele Oscars gekriegt und warum war der so mega erfolgreich? Warum hat Sandra Bullock 100 Millionen Dollar mit diesem Film
Weil
verdient?
das sind,
Wie
ich finde,
kann
es ist
das
ein guter
sein?
Film.
Ja,
Ich
das
finde
ist ein
einfach, es ist ein
guter
guter
Film,
Film.
aber es ist auch kein 100 Millionen Dollar kriegt ein Schauspielerfilm. So, das ist doch nicht die Art von Film. Kannst du mir noch nicht erzählen. Aber wenn du ihn im Kino gesehen hast, ist es so, oh. I now I get it. So, das ist ein riesen
Unterschied. Da bin ich nicht komplett bei dir. Ich finde, Gravity ist nochmal auf einer anderen Ebene ein guter Film, währenddessen Avatar. Ich glaube aber, der Punkt wäre auch für mich, kann man den so inszenieren und so drehen, dass er auch in 2D funktionieren würde? Ja, ich glaube schon.
Was jetzt, Gravity oder Avatar?
Avatar.
Ja, also ich finde, er funktioniert auch auf 2D, aber dass mir so viel rauskopiert und verwirrt sich dann, weißt du, ich bin absolut pro Umweltschutz. Also, du wirst keinen größeren Baumschmuser hier in diesem Podcast finden als mich. Und trotzdem ist mir das zu esoterisch, was ich teilweise in Avatar sehe. Ich finde das echt manchmal schwer auszuhalten, weil das zu spirituell ist, zu sehr Natur. Obwohl ich die Natur liebe und absolut schützenswert finde und alles, also hinter jede, ich stehe hinter den Navi, so, ne? Sie haben mein Schwert, meine Axt. Aber der Film ist teilweise sehr anstrengend, was das angeht. Und es ist wirklich dieses Kinoerlebnis-Ding, was Avatar aber nochmal eine Stufe höher macht und erst so erfolgreich macht. Es kann nicht nur die Story, es kann nicht nur die Visuals sein. Also die Visuals in 2D, sondern es muss mehr sein als das. Sonst wäre das nicht, es hätte es nicht 2 Milliarden eingespielt. Und da macht die 3D-Brille schon einen Unterschied. Übrigens auch monetär, weil es sind ja 30% mehr, die sie fürs Kinoticket verlangen.
Ich würde Eskapismus nie an 3D dran knüpfen. Und ich glaube, da habe ich das Kernproblem mit. Dass ich irgendwie so denke, okay, es gibt trotzdem eine Möglichkeit, so einen Film zu erzählen, ohne dass du auf 3D gehst. Bei Avatar macht das jetzt halt einfach, es ist halt ein Rundumpaket, da gebe ich dir recht. So. Ja. Ne? Und für mich braucht's diese Komponente halt einfach grundsätzlich nicht.
Aber es sind ja andere eskapistische Filme, die auch so erfolgreich sind. Also, die war man ja der Ringe schon genannt, seinerzeit ja auch super, super, super erfolgreich. Und das liegt ja auch an dem Eskapismus. Und das funktioniert ja offensichtlich ohne 3D. Und bei Hobbit funktioniert es nicht mit diesem High-Frequency-Bild, mit diesen 48 Bildern pro Sekunde. Weil das ist ja auch eine Art von, man verspricht sich mehr Eskapismus, aber das Gegenteil ist der Fall. Man sieht auf einmal das Make-up von den Leuten. So, das ist halt, das ist ein Problem. Und das ist ja auch bei Avatar so. Der hat ja auch so eine hohe Bildfrequenz für die 3D-Brille. So, also der fühlt sich ja auch noch an, als wärst du in einem Videospiel und guckst keinen Film. Und normalerweise stört mich das massiv, wenn ein Film eine höhere Bildfrequenz hat. Wenn ich sehe, dass jemand auf seinem Fernseher dieses Motion Plus und sowas anhat, das ist ja bei jedem Fernsehersteller anders. Ich stell das immer um. Also, vor allem, wenn die andere Person gerade aufs Klo geht. Meistens merken die den Unterschied nicht, aber mich macht es wahnsinnig. Und Avatar ist diese eine Ausnahme, die ich der Filmindustrie gönne. Da dürfen sie gerne mehr Bilder reinhauen, damit dieses 3D auch funktioniert, weil wenn du das in 24 Bildern pro Sekunde machst, hast du ein ganz anderes Problem.
Dann würde ich sagen, beschließen wir hier das Zwischenfazit und kommen dann endlich zum Spoiler-Teil. Also falls ihr Avatar Fire and Ash noch nicht gesehen habt, seid euch bewusst, dass wir jetzt nicht nur das Ende spoilern werden. Und ich würde gerne auf eine Sache einzahlen, die jetzt im nicht-spoilerfreien Teil, die konnte ich dann nicht so wirklich anbringen. Und zwar, der dritte Teil hat schon echt viele Parallelen zum zweiten Teil. Und sogar das große Finale ist ja im Prinzip dasselbe wie in The Way of Water, nur noch größer. Jetzt ist natürlich das Ding so eine Parallele an und für sich, ist ja jetzt erstmal weder gut noch schlecht. Und jetzt wollte ich mal fragen, ist euch das denn irgendwie negativ aufgefallen? Saßt ihr da im Kino und habt gesagt, so, ey, das habe ich aber schon mal gesehen, nur irgendwie besser?
Zweiteres eher. Also es ist dasselbe und größer. Ich bin nicht mehr sicher, ob das größer stimmt. Also in meinem Kopf war das im zweiten genauso groß. Und dann hast du diese Parallele, dass du es nochmal spiegelst. Aber
nee, es
aber
ist halt das Aschevolk ist noch hinzugekommen und du hast irgendwie noch eine Dimension an den Wasserviechern, die dazugekommen sind. Also es fühlte sich schon an, als würden
aber
sie
aber die, bewusst aber diese versuchen. Aber alle haben doch schon im zweiten Teil mitgekämpft, oder zumindest der eine. Oder
nur, der eine, nicht nur der eine, nicht alle. Das ist ja ein Teil der Geschichte gewesen, dass die Wale erst überzeugt werden mussten, weil sie gesagt haben, nee, sorry, wir sind alle friedlich.
Aber wie viel anders fühlt sich das an? Also größer im Sinne von mehr, ja, aber größer im Sinne von wie gewaltig fühlt sich das an? Es fühlt sich für mich nicht gewaltiger an als die Schlacht davor. Ich glaube sogar eher weniger, weil im zweiten Teil, weil dieses große Boot, das auf sie zusteuert und so, dann hast du noch so ein Gefühl für Dimensionen und oh, und in dem Film sagen sie, oh, das Boot ist ja noch größer, das jetzt kommt, aber es fühlt sich für mich nicht noch größer an, es fühlt sich für mich genauso groß an und die Kamera ist jetzt auch, weil du ja so vertraut bist mit diesen Waljägern, es ist einfach noch weiter weg und dadurch wirkt es sogar kleiner. Also so das Gegenteil ist der Fall. Das fand ich schon sehr merkwürdig.
Ja. Ich fand halt, dass die Sequenz im zweiten Teil, diese Waljagdsequenz, die war so brutal und so nachhaltig und konntest du halt jetzt im dritten Teil halt nicht nochmal reproduzieren. Und für mich hat dementsprechend, also ich musste schon mich dann wieder zurückerinnern, dass das eben so brutal ist und was mich so schockiert hat im zweiten Teil, um die gleiche Emotion zu fühlen, dass das jetzt eben passiert, so. Ich glaube, da hat für mich was gefehlt, aber grundsätzlich, wenn du dir das dramaturgisch anguckst, dann ist es halt eh immer die gleiche, also ich meine, dann kannst du ja auch genauso gut sagen, gut, das ist wie der zweite Teil von Herr der Ringe. Es folgt der gleichen Dramaturgie.
Und ist das jetzt schlecht, ja, oder?
Meinst du, der dritte Teil folgt der Dramaturgie vom zweiten Teil? Meinst du das so jetzt gerade?
Ja, genau. Also wenn du dir jetzt anschaust, die komplette Situation mit diesen Wahlen, die nicht Wale heißen dort, sondern irgendwie anders, ist ja der Rat von den Ents. So. Also das haben wir ja sowieso alle schon mal gesehen. Und dementsprechend finde ich, ist es jetzt nicht so, dass sie dann kommen, um zu kämpfen, ist ja genau das, was wir erwarten, dass das passiert. Also es wäre krass gewesen, wenn sie es nicht gemacht hätten. Dann hätte ich eher gedacht so, okay, cool, das ist mal was anderes. Und ich meine, das ist ja aber auch immer noch so diese komische Ebene, die Avatar dann ganz oft irgendwie eingeht, weil auf der einen Seite wird immer argumentiert, dass wir uns der Natur näher verbunden sein sollen, dass wir die Natur schützen sollen, aber gleichzeitig ist die Antwort auf alles immer Krieg. Also, und auch die Antwort von jetzt den Wahlen, wie heißen die, Tunuk? Nee, anders. Tunuk heißt der eine. Ist ja auch Krieg.
Ja, das ist interessant, dass du das sagst, weil ich habe nach dem zweiten ja schon gemutmaßt, ich glaube auch bei uns im Podcast, bin mir gar nicht mehr sicher, das kann ja nicht ewig so weitergehen. Also wenn mir der zweite die Fortsetzung vom ersten quasi eins gezeigt hat, dann ja die einmal besiegen und vertreiben die Menschen, das bringt nichts, die kommen einfach wieder mit mehr Maschinen. So, und dann ist innerhalb von ein paar Minuten der erste Teil null und nichtig, das Ende vom ersten Teil, im zweiten Teil. Und im zweiten Teil haben sie ja auch nur die Inseln verteidigt. So, das ist ja keine Lösung für nichts. Und früher oder später muss es ja auf eine Koexistenz oder irgendeinen Frieden, es muss auf Frieden hinauslaufen, weil die eine Seite wird nie die andere vollständig auslöschen und dann war's das. Oder hoffentlich wird das auch nicht so sein. Und ich hatte mir vom dritten, was das angeht, mehr Antworten erhofft, in welche Richtung es geht. Und er macht überhaupt keine Anstalt. Das fand ich interessant, wirklich für Frieden zu sorgen, sondern nur für noch mehr Parteien. Es sind ja eigentlich jetzt sogar drei Parteien, je nachdem, wie man das betrachtet. Und eine Lösung für alles gibt's immer noch nicht. Sie haben wieder nur die Inseln verteidigt. Sie haben auch das inhaltlich nur wiederholt. Mir ist gar nicht so schlimm, dass sie noch mal die gleiche Schlacht machen, von mir aus dann größer oder was auch immer, aber dass die zu keinem anderen Ergebnis führt als die Schlacht von vor 2 Jahren oder so, die sie vor 5 Jahren auch gedreht haben. Die haben diese 2 Filme back-to-back gedreht und keiner hat zu James Cameron gesagt, sag mal, ist das nicht der gleiche Film nochmal? Sollten wir vielleicht irgendwas anders machen?
Ja, wo du das Ende ansprichst, das ist ja halt wieder so ein Ende, wo du danach so diverse offene Fragen hast. Also was ist jetzt mit den Menschen? Also wir haben ja diese Stadt mittlerweile, wo sich ja auch ganz viele Zivilisten niedergelassen haben. Und die sind da ja immer noch. Also vielleicht müssen die ein bisschen rationieren, was ihren Sprit betrifft. Aber ansonsten sind die alle noch da. Was ist mit dem Aschevolk? Das bleibt auch komplett offen. Die Warang, die gibt's, glaube ich, immer noch. Die überlebt das ja das finale Jahr. Und selbst Quaritch ist nicht klar, ob der jetzt wirklich tot ist.
Wahrscheinlich. Der ist bestimmt nicht tot.
Also
der
wenn
ist,
du
ist auch
den
so Richtung Bösewicht Wasser gefallen. Also
ja.
Warang also, hat ihn irgendwo aufgefangen.
Ja. Also wenn du den Bösewicht nicht sterben siehst, dann kannst du eigentlich davon ausgehen, dass der Bösewicht irgendwie noch da ist. Und das war schon, deswegen fühlte ich das genauso wie du, wo du hast ja gesagt, so, du hast irgendwie noch so ein Kapitel erwartet oder so. Da war es tatsächlich so, dass das so auf einmal vorbei war und ich so, okay, also inhaltlich fein, aber es bleibt jetzt so viel offen und es ist für mich kein befriedigendes Ende in der Hinsicht.
Naja, und du hast halt die Fragen, die aufgeworfen sind im zweiten Teil mit Kiri, die wurden ja auch nicht beantwortet, sondern es wurden noch mehr Fragen aufgeworfen. Also es ist so klar, dass es halt eigentlich ein Mittelteil ist, der jetzt auf 4 und 5 hin arbeitet schon.
Genau. Und da kommen wir jetzt zu einem Ausblick, denn ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber James Cameron hat in vielen Interviews laut darüber nachgedacht, ob es denn einen vierten und fünften Avatar-Film geben wird. Klar, 400 Millionen Dollar plus Marketingkosten muss an Film, auch ein Film von James Cameron erstmal wieder einspielen. Und was meinst du, Marco, warum hat Cameron das so thematisiert, auch so offen thematisiert? Also war das nur ein Marketing-Gag oder könnte der dritte Teil tatsächlich der vorerst letzte Avatar-Film sein?
Ich glaube, beides ist möglich. Also beides kann parallel voneinander existieren. Es ist schon so ein bisschen auch Werbung dafür machen. Ey, wenn ihr den nicht guckt, dann gibt's halt auch keinen anderen. So, es ist ein bisschen Erpressen des Zuschauers. Aber er will ja, also ich weiß nicht, wie weit er mit den Drehbüchern ist, aber er will jetzt erstmal eine Pause machen, hat er gemeint. Hat er jetzt 5 Jahre lang nur an diesen 2 Filmen gesessen? Und das klang nicht so wie, ich fange morgen mit der Pre-Production von den neuen Teilen an, mal gucken, ob das dann gegreenlightet wird, sondern es klingt eher so wie, schauen wir mal, ne? Da ist noch gar nichts fix. Also das hat mich ein bisschen erschrocken, dass er so wenig. Ich dachte, das ist tatsächlich fix, ja. Also es gibt tatsächlich wohl eher so eine Art Absichtserklärung zwischen dem Studio und ihm, je nachdem, wie es dann läuft, dass dann noch ein vierter und fünfter kommen. Es wäre jetzt aber echt ein bisschen arg unbefriedigend, wenn das jetzt danach endet.
Hm. Ja, also, schon. Und er ist ja schon, und auf der anderen Seite denke ich mir, er ist halt 70, ne? Also, ich weiß ja nicht, wie lange er noch arbeiten will.
Ja, aber seit Ridley Scott, glaube ich, da gibt's da keine Probleme. Also mittlerweile habe ich das Gefühl, wie hat Ridley Scott so schön gesagt, das Problem wäre, wenn er aufhören würde zu arbeiten. So, das wäre das Problem. Er hätte auch so keinen Grund mehr zu leben, so nach dem Motto, das war implizit da drin. Und es gibt ja Studien dazu, dass Menschen eher sterben, wenn sie nichts mehr zu tun haben, keine Aufgaben haben, keine Hobbys mehr haben. Die Rente ist das größte Problem.
Aber es hat ja trotzdem auch was mit körperlicher Verfassung zu tun.
Aber James Cameron ist auch ganz gut dabei eigentlich, oder? Also er ist doch mal mit in den Takt gesprungen mit den Leuten und so. Du siehst ihn da mit seiner Rolex Seetaucheruhr, für die sie auch noch Werbung machen, doch am Arm im Wasser planschen. So, du musst das und das machen. So, also der ist schon ganz gut dabei, glaube ich. Habt ihr das mitgekriegt mit der, das habt ihr eh mitgekriegt, also dieses U-Boot voller Milliardäre, das ja auf dem Tauchgang zur Titanic, hat natürlich jeder mitgekriegt. Aber habt ihr das mitgekriegt mit dem Gutachten? Das war erst vor ein paar Wochen viral gegangen. Es gibt halt ein Gutachten dazu, das an wesentlichen Stellen geschwärzt ist, so dass man darf halt nicht alles dazu veröffentlichen. Und einer der Gutachter hat in einem Nebensatz in diesem Gutachten, dessen Namen ist geschwärzt, also ein Experte, der zu diesem Tauchgängen befragt wurde, hat gesagt, ja, wie ich ja mal in meinem Film Avatar dann gedreht habe, oder irgendwie sowas. Nee, in meinem Film Titanic, genau. Also es war offensichtlich James Cameron. Der Typ ist so sehr Tiefsee-Tauchexperte, dass er einer der größten Experten ist auf der Welt zu diesem Thema, in kleinen U-Booten zur Titanic runter. Er hat ja auch neue Techniken dafür entwickelt und sowas, dass er in so einem Gutachten auftaucht mit seiner Expertise. Und also zum Thema 70 und so, der Typ ist doch ganz fit im Kopf. Ich glaube, da brauchen wir uns nichts vorzumachen. Es ist ja auch bei Ridley Scott ähnlich. Also der haut ja immer noch einen Film jedes Jahr raus und jeder dritte davon ist auch richtig gut. Und die anderen zwei nennen ja nicht so. Jetzt könnt ihr raten, welche. Und ich musste nämlich daran denken, als ich Avatar 3 gesehen habe, weil James Camerons Karriere beruht ja darauf, dass er etwas von Ridley Scott fortgesetzt hat, nämlich Aliens. Und er hat sich auch für Aliens entschieden, weil er die Ästhetik in Alien 1 so mag. Und weil er das unbedingt fortführen wollte. Und Avatar 3, sie kommen in diese Stadt rein und fliegen auch noch an diesen Schornsteinen vorbei. Und ich denke so, holy shit, das ist L.A. aus Blade Runner von Ridley Scott. Er kann sich immer noch nicht ganz von Ridley Scott lösen. Er muss ihn immer noch zitieren. Das ist 1:1 L.A. aus Blade Runner.
Und ich habe jetzt, wo ich nochmal zurück zu gibt's Avatar 4 und 5, ich habe noch ein Zitat gefunden von dem mittlerweile leider verstorbenen Produzenten John Lander. Mhm. Laut dem haben nämlich Avatar 4 und 5 nicht nur grünes Licht bekommen, es sei bereits auch ein Drittel von Avatar 4 gedreht. Also eventuell, wenn es jetzt nicht komplett an der Kinokasse baden geht, wird das schon auch kommen, obwohl er sich wahrscheinlich jetzt auch vielleicht eine Pause nimmt. Und vielleicht schreibt auch einfach nur ein paar Bücher und bringt das dann so raus. Also wir werden auf jeden Fall erfahren, wie die Geschichte um Jake und den Navi und den Menschen zu Ende geht. Und dann würde ich sagen, war's das auch für diese Folge und für dieses Jahr. Vielen Dank, dass ihr dabei wart, dass ihr uns so liebe Kommentare geschrieben habt. Vielen Dank auch an euch, Laura und Marco, an das Team im Hintergrund und natürlich auch an Vodafone. Frohe Weihnachten, fröhliche Feiertage und einen guten Rutsch und bis hoffentlich in 2026. Diese Folge wurde dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da. Die Quadrataugen ist ein Podcast, der im Auftrag von Vodafone von Jellyfish Germany produziert wird. Die Moderatorinnen und Moderatoren sind Fabian Douglas, Laura Samide, Marco Risch. Regie Ron Harupa. Produktion Laura Samide. Und wenn ihr jetzt noch nicht genug habt, dann schaut auf unseren YouTube-Kanal GigaTV Mac vorbei oder auf unsere Webseite. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes.